Wir werden also die Herrlichkeit Gottes so zu predigen haben, dass es erschrockene Herzen gibt, ohne dass wir gesetzlich sind. Dass die Herzen erschrecken, ohne dass wir gesetzlich reden. Ohne dass wir gesetzlich sind. Denen, die Gott fürchten, gilt das Lebenschaffende, fürchtet euch nicht. Glaube und Gottesfurcht kommen nicht aus uns selbst. Jesus sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Aus uns kommt Unglaube. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Er hört wohl religiöse Geister, kennt religiöse Begeisterung. Gottes Geist bleibt ihm fremd. Dass wir glauben, haben nicht wir, das hat der Schöpfer gemacht. Und wie hat er das gemacht? Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt. Und das ist ja nicht nur der Initialglaube gemeint, sondern der immerwährende Glaube kommt aus der Predigt, so übersetzt Luther. Ektes, Akoes steht da bei Paulus, kommt aus dem Hören, das Hören aus dem Worte Gottes. Was wird uns durch Glauben zuteil? Jesu Antwort: ewiges Leben. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Paulus sagt: Frieden mit Gott. Tertullian: Auferstehung der Toten. Wir alle meinen dasselbe: ewiges Heil. Weil ewiges Heil aus Glauben kommt, Glaube aber aus der Predigt, darum ist Predigt heilsnotwendig. Predigt ist heilsnotwendig. Gleichzeitig ist alles zu tun, dass Menschen vollmächtige Predigten hören. Solche also, die Gott verherrlichen, die ihn schön machen. Hinreißend schön. Er ist es doch. Aber nicht nur die Gläubigen sollen solche Predigten hören. Gott hat eine besondere Liebe für die, die nicht an ihn glauben. Um ihre Auferstehung willen, sie brauchen Gott. Sie brauchen Gott. Verherrlichende Predigten. Predigt jedoch ist nicht nur Kanzelrede, sondern auch das biblische Gespräch von Freund zu Freund, das gute christliche Buch, das Lesen biblischer Texte, kurz jedes Zeugnis der Frohbotschaft. Dass das Evangelium rein verkündigt wird, daran hängt die Kirche wie an einem seidenen Faden. Dass das Evangelium rein verkündigt wird, daran hängt die Kirche wie an einem seidenen Faden. Wenn der Faden reißt, stürzt die Kirche in Bedeutungslosigkeit. Und das erlebe ich bei uns. Ich bin da manchmal in Gottesdiensten, da denke ich, kein normaler Mensch steht am Sonntag deswegen eine Stunde früher auf. Wenn der Faden reißt, stürzt die Kirche in Bedeutungslosigkeit. Kirche ist nicht, so sage ich es auch bei uns, erkennbar an ihren Türmen und Glocken und Altären, nicht an Orgel, Liturgie, dem Schön drum und dran. Das können auch alles Elemente der Scheinkirche sein. Unser Bekenntnis hat es verankert. Die Kirche ist die Versammlung der Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden. Dem Evangelium gemäß, das heißt, da steckt nichts Magisches drin. Ja, also das Schöne drum und dran spielt keine Rolle. Es gibt natürlich auch freikirchliche Gemeinden, die machen da also viel Rambo-Zambo in ihren Gemeinden. Das alles ist es nicht so ganz. Das ist es im Grunde genommen überhaupt nicht, wo das Evangelium rein gepredigt wird. Ein evangelischer Theologe hat mal gesagt, das fand ich toll, wo das Evangelium nicht erschallt, da können auch Taufe und Abendmahl Kirche nicht vortäuschen. Wo das Evangelium nicht erschallt Und kann man das ja auch freikirchlich sozusagen füllen, wo das Evangelium nicht erschallt, da kann auch Lobpreis und ja, und wer weiß was alles Anspiel und so Kirche nicht vortäuschen. Rudolf Bohren hat in Heidelberg, da war lange Professor, ein Predigtinstitut gegründet. Und da kann man seine Predigten hinschicken. Und dann analysieren die die. Und dann schreibt er mal, das habe ich auch da in meinem Buch, nachdem wir tausende von evangelischen Predigten analysiert haben, müssen wir sagen, das Evangelium wird in der evangelischen Kirche nicht mehr gepredigt. Manche versuchen es noch, aber es gelingt nicht. Und dann stellt er die Frage, was ist das für ein Gebilde, was ist das für eine Kirche ohne Evangelium? Was für ein Gebilde ist das, ja? Und das möchte ich euch gerne sagen, die richtigen Vokabeln tut es eben auch nicht. Und die Predigt des Evangeliums gelingt meines Erachtens nur, wenn wir wirklich, wirklich, wirklich aus der Stille kommen. Und für mich ist halt dieses Wort, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes reden. Das ist also mein Anhaltspunkt. Das ist so mein Anhaltspunkt. Die großen Taten Gottes. Also dieser Grundton ist weitgehend verstummt. Ich lese euch jetzt mal ein paar Stimmen zur Predigtkrise. Ich glaube, wir sind wirklich in einer Krise und da seid ihr auch nicht ausgenommen. Ich erlebe dann immer so ein bisschen, dass Leute wie ihr so ein bisschen denkt, also ihr jetzt nicht, sondern andere, ich rede immer von denen, die nicht da sind, dass man so denkt, ja, der Klaus hat recht. Aber man fühlt sich selber immer als die Ausnahme sozusagen. Ne? Ja, so schnell haben wir das nicht. Dietrich Bonhoeffer schon. Die Volksmission wird von uns getrieben auf dem Hintergrund, dass der heutige Gemeindegottesdienst weithin keine missionarische Kraft besitzt. Bonhoeffer schon. Das liegt teils an der Liturgie, zu der ein reicher, erzogener Glaube erforderlich ist. Das liegt teils an der unmissionarischen Predigt. Viele Menschen in der Kirche wissen tatsächlich von Christus nichts. Denen dienen wir, indem wir ihnen Christus zur Entscheidung predigen. Das ist ein Bonhoeffer, der in meiner Kirche nicht zitiert wird. Nicht? Von guten Mächten wunderbar geborgen, das wird zitiert. Aber solche Sätze werden also partout überlesen. Ja? Das ist auch Bonhoeffer. Gerhard Ebeling. Es gehört eine ziemliche Portion guten Willens dazu, angesichts des durchschnittlichen Predigtgeschehens. Das muss man sich mal vorstellen. Es gehört eine ziemliche Portion guten Willens dazu, angesichts des durchschnittlichen Predigtgeschehens nicht gelangweilt oder zornig, sarkastisch oder tief traurig zu werden. Was wir Land auf Land ab, was wird Land auf Land ab, für einen Aufwand für die Verkündigung des christlichen Glaubens getrieben. Aber ist es nicht von Ausnahmen abgesehen, die institutionell gesicherte Belanglosigkeit? Rudolf Bohren. Die Not der Predigt ist ihre Unwirksamkeit. Wingren, ein schwedischer Theologe, spricht vom Dilemma der Predigt. weil es überhaupt nicht zur Begegnung zwischen Gott und Menschen kommt. Die Vergebung wird nicht real. Buchen hat oft gesagt, wir sollen nicht über die Vergebung reden, sondern nicht nur über die Vergebung reden, sondern während des Redens soll es zur Vergebung kommen. Jesus hat mal gesagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. So müssten wir predigen, dass sich das ereignet. Dass sich das unter dem Wort ereignet. Aber das ist sicher auch nicht nur eben eine Methodenfrage. Ja? Nicht über die Rechtfertigung des Sünders nur reden, nicht das Reden darüber, sondern dass da Sünder gerechtfertigt werden, dass das jetzt geschieht, während sie da sitzen. Also Gott nicht nur als Gegenstand, als Predigtgegenstand, sondern Gott als Gegenwart. Als Gegenwart. Wir hören sie jetzt, die großen Taten Gottes predigen. Also, institutionell gesicherte Belanglosigkeit. Rudolf Bohren, die Not der Predigt ist ihre Unwirksamkeit. Wingren, Dilemma der Predigt. Die Vergebung wird nicht real. Vom Fleisch gewordenen Christus wird geredet, ohne dass dieser selbst Gestalt annimmt. Das heißt, in und mit der Predigt geschieht nicht Heil. Aus dieser Not heraus sind heute viele Pfarrer irre geworden am Werk der Predigt, machen die Predigt schlecht und flüchten in die Liturgie oder in die Betriebsamkeit. Da ist ein Buch geschrieben, der Rudolf Bohren, Predigt und Gemeinde. Das würde ich euch sehr ans Herz legen, wenn das nicht schon kennt. Das ist später als Taschenbuch erschienen, unter dem Titel Dem Worte folgen. Also, mein Exemplar ist richtig kaputt gelesen. Das kann ich keinem nicht mal mehr borgen. So kaputt gelesen habe ich das. Und da ist auch ein Aufsatz drin, den er gehalten hat, als damals die moderne Theologie aufkam, so die historisch-kritische Forschung, Bultmann und so weiter. Und dann hat er vor Theologenkreisen einen Vortrag gehalten, der ist da drin. Und da macht er dann deutlich, wenn das alles nur im Grunde genommen so Metaphern sind, dann ist das ja alles. Dann ist das Wort ja nicht Fleisch geworden. Das Wort wurde Metapher. Nee? Nichts wirklich da. Und er sagt, und ihr werdet euch wundern, da sagt er, Bohren war ein Prophet, ihr werdet euch wundern, wie die Predigt, die evangelische Predigt an Kraft verliert und so und so und so. Da hat er gekämpft. Ich habe es gestern dem Gerd schon im Auto erzählt. Und dann haben die ihn zur Sau gemacht. Das war damals so fast wie eine Erweckungsbewegung, nicht? So als Jugendlicher kann ich mich noch so erinnern. Wie eine Erweckungsbewegung, da bult man endlich, also muss man das alles nicht mehr glauben, so ungefähr. Ja? Also so was Blödes. So. Und dann haben die ihn so fertig gemacht und seine Frau war dabei und seine Frau war nervlich sehr labil. Und dann ist seine Frau in diesem Vortrag in eine tiefe Depression gestürzt, aus der sie nie mehr herausgekommen ist. Sie war absolut suizidgefährdet, also richtig der hat sich so investiert und den haben sie so fertig gemacht und seine Frau ist ein Opfer geworden, dieser Zyniker oder dieses Zynismus. Und er musste jeden Morgen, wenn er zur Uni ging, als Professor ihr das Versprechen abnehmen, in die Hand ihm versprechen, dass sie sich jetzt nichts antut. Und dieses Versprechen hat sie immer davor bewahrt. Aber einmal war es hektisch morgens, noch Telefonate und, dann fährt er los und kommt in der Uni an und denkt, Mensch, hab's Versprechen nicht abgenommen. Na, wird schon gut gehen. Und dann irgendwie 2, 3 Stunden später wird er rausgeholt aus der Vorlesung. Man hat ihre Frau gefunden. Also ich sehe dahinter etwas, dass ein Mensch, der Jesus lieb hat, ich rede von seiner Frau, ein Opfer dieses Zynismus geworden. Was für Kämpfe dahinter standen. Er hat später ein Buch darüber geschrieben, In der Tiefe der Zisterne. Ein ungemein bewegendes, auch bildungsintensives Buch. In der Tiefe der Zisterne über die Schwermut. Ich glaube, 15 Jahre später hat er dieses Buch geschrieben. Er war ja ein hervorragender Denker, ein hervorragender Schreiber auch. Ja. Also seine Bücher, ich hatte fast immer auf all meinen Reisen immer ein Buch von ihm dabei. Die inspirieren mich ungemein. Also, im Gericht nochmal bohren, erscheint Gott in seiner Abwesenheit. So erlebt Israel seinen Gott. Er ist da, als wäre er nicht. Mögen die Priester murmeln und die Propheten schreien, er schweigt. Merkwürdig, dass dieses Schweigen Gottes die Kirchenchristen und die Theologen so wenig peinigt, da Gott sich ja gerade in den Predigten von heute so sehr verschweigt. Was ich an Predigten höre, ist meist unerfreulich. Selten wird so wortreich an mir vorbeigeredet wie in Predigten, Schwermutsschwaden, allerlei Zeitanalyse und Weisheit dieser Welt. Ach, wenn es nur Weisheit wäre, kombiniert mit Christentum, sehe ich so oft von der Kanzel wie Nebel aufsteigen, der sich auf die Gemeinde legt, ihr das Sonnenlicht verdunkelt, wo doch Aufheiterung nötig wäre, Seligkeiten werden nicht eröffnet. Unter solchen Wortfluten dauert mich jeweils meine Schlaflosigkeit und ich beneide fast jenen charismatischen Oberkirchenrat, von dem die Sage geht, er habe bei langweiligen Predigten offenen Augen schlafen können. Ja, und dann kommt dieses. Wir haben in Heidelberg jahrelang uns mit Predigtanalysen beschäftigt, haben versucht, den Prediger beim Wort zu nehmen, nicht so sehr darauf zu hören, was er sagen will, sondern was er wirklich sagt. Das Ergebnis der Lektüre unzähliger Predigten, das Evangelium wird in der heutigen evangelischen Predigt in der Regel verschwiegen. Man möchte es sagen, es bringt aber nichts zur Welt. Und da stellt sich die Frage, was das für ein Gebilde sei, eine Kirche ohne Evangelium. Darüber wird in unseren Kirchen kaum nachgedacht. Ihr Lieben, es kommen so viele Menschen, so viele Muslime in unsere Länder. Ich rede jetzt mal vom deutschsprachigen Raum. Wenn die doch auf lebendige Gemeinden stoßen würden, die sind ja sowas von offen fürs Evangelium. Ich war jetzt vor 3 Wochen in einer kleinen, liebenswerten Pfingstgemeinde, da bei uns in der Gegend. Und da sind 2 Ehepaare aus dem Iran, Muslims. Und ich habe da predigen dürfen. Und dann macht mich dieser eine, Studenten sind sie, an mich heran und fängt an zu fragen. Ich gebe zu, mein Iranisch ist nicht so gut, aber nein, er konnte gut Englisch. I have a question. Klaus, I have a question. Beantworte ich die. I have another question. I have another question. Also, eine Frage nach der anderen, ja. Ah, ich kann dir sagen, das war so bewegend. Der wollte wissen, der wollte hören. Und dann, ja, ob ich nicht zur Gemeinde gehöre, sage, nein, ich bin eigentlich ein Landeskirchlicher, was das denn ist und so. Dann habe ich ihm das erklärt. Wir haben so 3 Gruppen, weißt du. Das sind die Katholiken, das sind die Evangelisch-Landeskirchler und das sind die Evangelisch-Freikirchler. So 3 Gruppen. Und dann fragt er, schießt ihr aufeinander? Bekämpft ihr euch? Ich sage, nein, wir lieben uns. Aber du kannst dir nicht vorstellen, was das dem gesagt hat. Ja, ich sage, wir lieben uns. Ich bin ein Landeskirchler und liebe dieses, wo du hier bist, das sind Freikirchler. Ne? Ich habe noch nie einen Freikirchler erschossen, stell dir vor. Ja. So. Nein, ich sage, wir lieben uns. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, bei uns gibt's die Sunniten und sowieso und sowieso und die schlachten sich alle gegenseitig ab. Ja. Und dann habe ich ihm das gesagt, siehst du, das ist der Unterschied. Der Jesus, an den ich glaube, weißt du, was er immer gesagt hat? Der hat gesagt, liebet eure Feinde.
Was?
Gibt's nicht, ja doch. Sag, und stell dir mal vor, es würden jetzt alle das glauben und tun. Weißt du, was das bedeutet? Kein Krieg mehr. Kein Krieg mehr. Da würden keine Köpfe mehr rollen. Das hat ihn so gepackt, ja. Also ich habe es öfter gehört, dass das so bei denen geht. Aber jetzt habe ich es mal selber erlebt. Und dann habe ich dann nachher zu ihm gesagt, also und er hat gesagt, ja, wir müssen ja unsere Kinder schon erziehen, dass sie Angst vor Allah haben. Die sollen unbedingt Angst vor Allah kriegen. Und ja, ja, und wir versuchen unsere Kinder zu erziehen, dass sie keine Angst vor Gott haben. Wenn sie Angst haben, dann sollen sie zu Gott laufen. Das waren für den Offenbarungen. Und dann habe ich ihm zwei Sätze gesagt. Ich sage, dieser Jesus, nicht, der kennt dich. Der weiß, wie du heißt. Der weiß, wo du wohnst. Ja, aber ich bin doch Muslim. Das macht ihm nichts aus. Der weiß trotzdem, wie du heißt und wo du wohnst. Und der sagt dir jetzt zwei Sätze und die sage ich dir jetzt in seinem Namen, weil er immer von der Angst sprach. Der erste Satz, don't be afraid. Hab keine Angst. Dieser Satz, habe ich ihm gesagt, kommt so oft vor, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, don't be afraid. Und der andere Satz, den er dir sagt, der heißt, God loves you. Gott liebt dich. Und auf einmal fängt er so an zu glänzen, sich so zu freuen. Ja, der hat das erste Mal erlebt, kann das sein? Ein Gott, bei dem ich keine Angst haben muss. Ja, so. Das war so was Schönes, das zu erleben. Ich habe es ja öfter schon gehört, wie schnell und wie leicht die sich bekehren lassen, wenn sie das mal hören. So, Kerl, habe ich gedacht, ich müsste eigentlich Farsi lernen. Das ist deren Sprache. Aber nun lernen wir mit 80 Farsi. Ne? Ja, du lachst. Wie alt bist du?
42.
Du könntest das jetzt eigentlich beginnen. Kann sein. Was wäre das toll, wenn wir Leute hätten, nun, so Studenten können Englisch, das ist ganz toll. Ja. Das ist ganz toll. Also das ist so ein Ding. Also das war jetzt Rudolf Bohren. Wie lange habe ich überhaupt? Nein, du sollst mir sagen, wie lange ich... Du antwortest nicht auf meine Fragen. Gut. Ah ja, okay. Also kurz vor 12 oder so. Okay. Jetzt kommt Helmut Thielicke. Ist der euch bekannt? Ja. Hm? Wer die Ziele vor Augen hat, die sich einmal die Reformation gesetzt hat, also man macht das fast nicht lesen. Wer die Ziele vor Augen hat, die sich einmal die Reformation gesetzt hatte, kann nur mit Grauen beobachten, was in der Kirche Luthers und Calvins aus dem geworden ist, was ihre Väter als den Quellgrund christlichen Glaubens und Lebens verstanden aus der Predigt. Also ihr Lieben, das ist eine Katastrophe in unseren Ländern. Das ist eine Katastrophe. Solche Predigten erzeugen tote Gemeinden. Und jetzt sage ich euch was. Dass in meinen Augen, vielleicht halte ich mich für, ich weiß nicht was, in meinen Augen ist dieser islamische Staat nicht so gefährlich wie tote Gemeinden, wie tote christliche Gemeinden. Da musst du nur mal überlegen, was das wäre, wenn die alle lebendig wären. Was das bedeuten würde. Nichts ist schlimmer in dieser Welt als tote christliche Gemeinden, die, wenn sie lebendig wären, unwahrscheinlich viel für die Gesellschaft bedeuten würden. Unwahrscheinlich viel für die Menschen. Unwahrscheinlich. Es gibt keine größere Katastrophe in meinen Augen als tote Gemeinden. Tote Gemeinden. Die merken das alles nicht. Ja, mein Kampf in meiner Kirche. Gucken mich alle an mit tiefsinnigen Augen. Manche denken, der spinnt. Manche machen ihre Witze über mich. Und manche sagen, ja, der Klaus hat recht. Ja. Hast du gestern, der Klaus hat recht. Hast du gestern Krimi gesehen? War der nicht gut? Ja? Klaus hat recht und sofort sind sie woanders. Ja? Es greift nichts mehr. Ganz eigenartig. Tote Gemeinden. Nichts ist schlimmer als tote christliche Gemeinden. Und es steht ja dieses Wort, nicht? Da Jesus da, lass den Namen, dass du lebst und bist tot. Ich sage jeder Gemeinde, einmal im Jahr müsst ihr zusammenkommen und müsst euch fragen, ob ihr Laodicea seid. Einmal im Jahr muss man sich zusammensetzen, sind das vielleicht wir. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Manfred Jusutis. Man kann nur unglücklich darüber sein, wie wenig evangelisch, wie wenig klar richtend und eindeutig tröstend in dieser Kirche geredet wird. Wer das Handeln Gottes in unserer Wirklichkeit nicht mehr aussagen kann, der flieht in die Verkündigung des Gesetzes, das vom Menschen das entscheidende Handeln verlangt. Und dann auch die Stimme einer Studentin: Eure Gottesdienste sind veraltet, eure Liturgien zu Formeln erstarrt, eure Predigten sind weltabgewandte, langweilige Monologe. Wir können sie nicht mehr hören und eure Sprache verstehen wir nicht. Wir können uns in euren Gottesdiensten nicht finden. Das Lob des Höchsten bleibt auf der Strecke. Die Menschen meiden die Kirche. Misstöne schaden der Seele. Die verbleibende Gemeinde ist verwirrt, verunsichert, weil sie im Regelwohlklang oder Missklang einer Predigt nicht zu unterscheiden. So meine ich, alle, die predigen, stehen vor der hohen Aufgabe, den Grundton biblischer Predigt wiederzufinden. Den Grundton biblischer Predigt. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes reden. Die Gemeinde muss lernen, gute und falsche Töne zu unterscheiden. Die Gemeinde ist zu lehren, Predigten zu beurteilen. Das hat Luther gesagt. Ja. Er hat ein richtig kleines Büchlein geschrieben darüber, dass die Gemeinde Macht und Recht habe, Predigten zu beurteilen. Ich habe mal ein Buch darüber geschrieben. Ein Exemplar habe ich mitgebracht. Das liegt da, das ist vergriffen. Da habe ich versucht, das heißt, die Predigt beurteilen, das ist der Titel. Habe ich also versucht, ein Buch für die Gemeinde zu schreiben, dass sie sich nicht immer alles sozusagen vorgeben lässt und keine Kriterien hat. Und der Untertitel: Gemeinde denkt mit. Die Predigt beurteilen, Gemeinde denkt mit. Das ist euch nie begegnet, ha? Na ja, schon mal gucken. Ich hol's mal gerade. Das ist vergriffen, wie gesagt. Da habe ich dann so die Predigt beurteilen, Gemeinde denkt mit. Nicht so, im Vorwort steht zum Beispiel: Psychologen lehren, der Mensch ist im Blick auf sich selbst blind. Um sich selbst zu sehen, braucht er die Augen anderer. Ebenso sind Prediger und Predigerinnen, wir haben ja Predigerinnen, taub, was die Wirkung ihrer Predigt betrifft. Sie brauchen das Echo der Gemeinde. Damit die Botschaft nicht wirkungslos verhallt, müssen Predigten verstanden werden. Und so. Und da habe ich dann... hier. Kennzeichen zum Beurteilen von Predigten. 15. Soll ich das gerade mal lesen? Denn das Seltsame ist, ich habe von Gemeinden nur einmal ein Echo bekommen. Von einem Hauskreis. Die sich mit den Predigten ihres Pfarrers beschäftigten. Sonst... kein Echo aus der Gemeinde, für die ich es geschrieben habe. Vielleicht haben es ein paar, aber ich habe viele Echos von Predigern bekommen, die mir gesagt haben, endlich habe ich mal so ein paar Faustregeln auch, an denen ich meine eigene Predigt ein bisschen kontrollieren kann. Also Kennzeichen zum Beurteilen von Predigten. Erstens, Gotteslob statt Menschenschelte. Eine große Schwäche der evangelikalen Predigt. Da wird viel zu viel geschimpft auf die schlechte Welt und auf die Gemeinde und so. Da wird Druck gemacht. Wir müssen die Gemeinde lenken und leiten ohne Druck. Das wäre die Kunst. Ohne Druck. Also, Gottes Lob statt Menschenschelte. Christus bringen, nicht vertreiben. Also mein Bruder, der da sagt, ich werde jetzt von der Liebe Gottes reden und hat uns dann zur Sau gemacht, weil wir die Liebe Gottes noch nicht erkannt haben. Also der hat hier nicht Christus getrieben, der hat Christus vertrieben. Ne? Dann Glauben wirken, nicht verhindern. Das mit dem Wirken ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch als Evangelist. Liebe Brüder, ich habe langsam begriffen, das Evangelium ruft nicht zur Entscheidung. Entscheidung ist ja auch so ein großes Wort unter uns Evangelikalen, nicht so ein großes Wort, das ist Entscheidung. Wisst ihr, dass das Wort Entscheidung nur ein einziges Mal vorkommt als Wort in der Heiligen Schrift? Und zwar im Alten Testament, in einer völlig belanglosen, in einem völlig belanglosen Zusammenhang. Also, es ist ja nicht nur wichtig, was in der Bibel steht, es ist auch wichtig, was nicht in der Bibel steht, ne? Das muss uns doch was sagen, Gerhard, du mit deiner ewigen Entscheidungspredigerei, ne?
Hast du mich schon mal gehört?
Du bist für mich eine, wie soll ich sagen, wir kennen uns inzwischen so gut, dass er das verträgt. Und nein, das, ich wollte nur so, du musst manchmal eins ein bisschen. Ne? Entscheidung kommt nicht vor. Und so habe ich als Evangelist begriffen, das Evangelium ruft nicht zur Entscheidung, das Evangelium wirkt Entscheidung. Ja, als Evangelist habe ich so zu predigen, dass das Evangelium die Entscheidung wirkt. Das ist der Punkt. Ja? Und darum kommt das Wort Entscheidung bei mir ganz minimal vor. Irgendwann kann ich es auch mal sagen. Wenn ich so richtig spüre, es ist ganz stark gewirkt. Ja, er will jetzt ihn annehmen. Wie mache ich es denn? Dann kann ich auch mal sagen, jetzt stehst du vor der großen Entscheidung. Und dann helfe ich ihm auch, aber so. Aber wenn ich das weiß, es wirkt Entscheidung, das entlastet mich auch so, ja. Dann hält es mich in diesem Status, so zu predigen, ja, die großen Taten Gottes, die Schönheit des Herrn, dass Gott schön werde. Und dann auf einmal merke ich ja, das ist ja das. Und auf einmal ergibt es sich, ohne dass ich Druck machen muss. Also für mich ist es darum wichtig, da musst du keinen Druck machen. Also Glauben wirken, nicht verhindern. Dann prophetische Weite statt privater Enge. Das solltet ihr wirklich mal lesen. Klarheit statt Nebel. Wie gesagt, oft sitze ich da und denke immer, was meint er denn jetzt? Was will er denn jetzt? Klarheit statt Nebel. Gesetz statt Moral. Evangelium statt Ideologie. Wir haben auch Gesetz zu predigen, nicht gesetzlich. Man kann das Gesetz als Gesetz predigen, dann tötet es. Und man kann das Evangelium als Evangelium predigen, dann macht es lebendig. Man kann das Gesetz aber auch gesetzlich predigen, dann tötet es nicht. Und kann das Evangelium auch unevangelisch predigen, dann macht es nicht lebendig. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Gesetz statt Moral, Evangelium statt Ideologie. Siebtens, Konsequenzen ja, Bedingungen nein. Dann Barmherzigkeit statt Inquisition. Da geht es um diese Fragen, nicht? Um diese inquisitorischen Fragen. Liebe austeilen, nicht nur darüber reden. Sie müssen das erleben, es müssen das spüren, wie Gott sie lieb hat. Das müssen sie spüren, ja? So. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also ich erlebe das so, wenn ich mal in einen Gottesdienst zur Predigt komme, ist als Predigthörer. Da ist, bevor es losgeht, irgendwie so eine ganz gewisse Stimmung. Bei uns ist das so, da ist man erstmal stille, nicht? Man darf da nicht reden, bei euch reden ja alles dann gleich. Hat auch sein Gutes, aber auch die Stille hat auch was, ne? Also das werte ich jetzt überhaupt nicht, aber bei uns ist dann so, und dann ist so eine Atmosphäre, dass ich immer so denke, eigentlich möchte man jetzt mal gespannt, so, man möchte eigentlich was Gutes hören oder so, ja. Und da bin ich so drauf gekommen, ich habe mal so im Alten Testament rumgelesen, da gibt's das hohe Lied der Liebe, nicht? Kennt ihr das? Und wisst ihr, mit welchem Satz das anfängt? Und das ist für mich so ein homiletischer Spitzensatz geworden. Ich habe so das Gefühl, das ist die Atmosphäre, die eine Gemeinde, bevor es losgeht mit der Predigt, eigentlich so unbewusst berührt. Da steht der Satz, wenn er mich doch küsste mit den Küssen seines Mundes. Jetzt der Prediger. Wenn er mich doch küsste, oder wenn Gott mich doch jetzt küsste, mit den Küssen seines Mundes, nicht? Kuss steht hier für Liebhaben. Wenn ich doch jetzt lieb gehabt werden könnte in diesem Gottesdienst, die Liebe Gottes erleben und erfahren, mein ganzes Leben wird ja anders, ja? Wenn er mich doch küsste, mit den Küssen seines Mundes, das erlebe ich so manchmal so als, mir geht's so, wenn doch jetzt was Gutes kommt, und dann sitze ich da, und beim ersten Satz weiß ich schon, Scheiße. Ja, da war ich nur am ersten Satz. Meistens. Oder nach dem dritten Satz. Ich habe einen Studienkollegen, der kommt aus besseren Verhältnissen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, ne? Also ich komme nicht aus besseren Verhältnissen. Der kommt aus so besseren Verhältnissen, ich bin ja mal gewesen, wusste da gar nicht, wie man sich so benimmt. Ne? So. Boah, so ganz anders, nicht? Und der ist auch so fein erzogen. Ich habe von dem, das war Studienkollege, 3 Jahre waren wir zusammen, ich habe von dem nie ein unfeines Wort gehört. Wirklich. Nie ein unfeines Wort. Kürzlich treffe ich ihn. Er ist jetzt pensionierter Pfarrer und jetzt haben sie einen anderen Pfarrer bekommen und so, und er gehört zu der Gemeinde. Ich sage, ja, Joachim, wie geht's denn dir? Geht's dir denn so? Da sagt er zu mir, Klaus, ich sitze da oft in der Bank und der predigt und ich möchte aufstehen und Scheiße schreien. Der, der das Wort früher überhaupt nicht kannte. Ja, ich möchte aufstehen und sagen, kannst du dir sowas vorstellen? Ihr Lieben, ja, manchmal, dann lacht man drüber, es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Also, Liebe austeilen, nicht nur drüber reden. Dann, auch so ein großer Fehler, was Gott tut, nicht von Menschen fordern. Ja, steht, was Gott tut, und ganz schnell wird das umgedreht, jetzt wird das von Menschen gefordert. Was Menschen sollen, nicht von Gott erwarten. Das ist das andere. Retter statt Vorbild. Erlöser statt Problemlöser. Dann praktische Hilfen statt Appelle. Fünftens, fördern und herausfordern. Fördern und herausfordern, nicht durch Überforderung lähmen. Diese 15 Dinger, die müsstet ihr eigentlich kennen, aber gibt es ja nicht. Ihr müsstet dem Verlag schreiben, können Sie das nicht wieder auflegen. Dieser Verlag, Brockhaus Verlag, ist nicht mehr das, was er war. Ich habe ein Buch geschrieben, ein evangelistisches Buch für junge Leute. Du nimmst mir die Pointe.
Oh, sorry. Jetzt bin ich zu schnell.
Ja. Macht ja nichts. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Bitte? Ja, mit dem Verlag. Ich habe ein Buch geschrieben, so Vorträge, so zusammengestellt, evangelistische Vorträge für junge Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erlebt, wie toll das ankam bei den jungen Leuten. Und dann schreibe ich das zusammen, mache da ein Buch aus, Hensler Verlag, der missionarische Verlag, hat Pleite gemacht. Friedrich Hensler sitzt jetzt nur so als alter Mann da oben und kriegt immer so die Manuskripte, und schaut mal so die Manuskripte durch. Kriegt das Manuskript und hat mir gesagt, ich lese es mit heißem Kopf. Und einer von den Mitarbeitern, älterer, hat mir gesagt, Friedrich ist begeistert. Dann gibt er das runter zum Lektor. Und der ruft mich an und sagt, tut mir leid, das können wir nicht gebrauchen. Evangelistische Bücher gehen nicht mehr. Der Rolf Brockhaus, der Sohn, der hat sich aufgemacht, der hat mich in Oberösterreich besucht und mich gebeten, doch missionarische Bücher zu schreiben. Alles weg. Geht nicht mehr. Guckt euch jetzt mal so Büchertische an, evangelische Büchertische. Christen schreiben für Christen. Ja. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich habe so ein paar evangelistische kleine Verteilbücher geschrieben, die sind dann ausgegangen. Da waren es also nicht. Also einer hat immerhin 350.000 Auflagen gehabt. Mach mal Pause. Aber da war Schluss. Dabei höre ich immer wieder Nachfrage. Und jetzt gibt es einen Verlag in Deutschland, der geht hier was kaputt jetzt.
Das ist die Heizung.
Aha. Gut. Also jetzt gibt es einen Verlag in Deutschland, die kommen von der Brüdergemeinde her. Ich habe gehört, ihr kommt auch irgendwie von der Brüdergemeinde her, ne? So, die haben diese kleinen Büchlein, Verteilbüchlein entdeckt und haben gesagt, die würden wir gerne auch der Hensler hat das weg damit und die haben die jetzt wieder neu aufgelegt, ne? Und da sind, holst du mal von jedem eins, Felix, bitte, von diesen kleinen Büchlein. Ich habe da ein paar mitgebracht. Ich konnte ja nicht so viel kaufen, mitbringen, weil ich ja nicht nur einen kleinen Koffer habe. Also das ist ganz neu rausgekommen. Leben und wozu? Daten, Fakten, Wissenswertes. Und das ist der Verlag, der heißt christliche Verlagsgesellschaft in Dillenburg. Ne? Also, und die haben mir das bestätigt. Die haben gesagt, ja, Hänzler. Und sie haben einen guten Bekannten, der dort immer gearbeitet hat, der ist gegangen, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Ja, da bin ich ja von Socken. Also das kann man kaufen, Leben und wozu. Ich habe so 3-4 Bücher da, die könnt ihr kaufen, wenn ihr wollt. Wäre schön, dass ich jetzt die wieder nach Hause schleppen muss. Aber gemeint ist, dass ihr dann später da bei dem Verlag 50 bestellt und bei Gemeindebesuchen mitnehmt. Oder wenn ihr sonst missionarisch seid, ja, daran haben sich schon Leute bekehrt, aber wirklich, ne? Oder mach mal Pause. Also was ich da schon so gehört habe, wie Leute das angesprochen hat, ist wirklich wahr. Ich werbe hier nicht für mich. Ich kriege kaum Geld dafür, weil die so billig sind, ne? Und so. Und ein bisschen Geld brauche ich auch, weil ich ein paar Leute unterstütze, die kein Geld haben. Und dann, das ist das Buch aller Bücher nach der Heiligen Schrift und dem Gesangbuch, ne? Das heißt, wie ein Spatz im Käfig. Da geht es so um Vorurteile. Ich habe wirklich etliche Male das Echo gehört, dass Leute mir gesagt haben, daran bin ich zum Glauben gekommen. Wirklich wahr. Und wenn ihr das lest, wird er auch sagen, naja, der Klaus Eickhoff tut man ja eigentlich nicht über seine eigenen Bücher so gut reden, aber er hat ja doch irgendwie recht gehabt. Ne? Ja, ich weiß, das tut mir alles nicht so. Aber ich habe auch aus dem Herzen, weil ich das erlebt habe, gerade kürzlich, ich wohne jetzt in Villach, seitdem ich wieder verheiratet bin, das ist da in Kärnten. Und bin krank irgendwie und komme da zu einer Ärztin in die Praxis, komme da rein und da sagt sie zu mir, die Ärztin, der Herr Jesus schickt sie. Das ist ein schönes Gefühl. Eine gläubige Ärzte. Der Jesus schickt sie nach Kärnten. So, und die hat mir Folgendes erzählt. Gerade kürzlich. Sie hat eine Freundin, die ist Psychologin. Und die besucht sie. Und sie ist schon immer mit dieser Freundin im Gespräch. Will auch gerne, dass sie zum Glauben kommt, aber klappt ja nicht. Und so. Und dann gibt sie ihr dieses Buch. Dann sitzt sie sich dahin und fängt an zu blättern, steht plötzlich leise auf und geht ins Nebenzimmer und kommt nicht wieder. Und nach 2 Stunden kommt sie wieder, weint und sagt, Elisabeth, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Ja, hat dieses Büchlein gelesen. Da steht eben auch so ein Übergabegebet drin und so. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Also ich kriege keinen roten Kopf zu sagen, das wäre eine Hilfe. Und wenn du es liest und sagst, das ist Quatsch, ist nicht wahr, dann sag mir das. Dann sag mir aber, was ich da bei der nächsten Aufgabe ändern sollte. So, und was dieses hier betrifft, das gibt es nun leider nicht mehr zu kaufen, aber schreib dahin. Und wenn du das tust, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich einem von euch, das habe ich im PC, dass ich einem von euch die Datei zukommen lasse und dann könnt ihr dem sagen, wenn ihr es haben wollt, da ist das alles drin. Ne? Gerhard, das wäre mal was für dich. Ne? Gerhard und ich, wir dürfen so reden miteinander. Also würde ich gerne tun. Und kostet nichts. Ne? Wo gibt es das heute schon? Ne? Gut, liebe Brüder und Schwestern, es ist 12 Uhr und das war nun mal so ein erstes Abtasten, Fühlung nehmen. Ich danke für euer Zuhören und dann geht es später, da steht es weiter. 13.30 Uhr. Hast du was zu sagen?
Ja, danke vielmals Klaus für den ersten Teil. Ich habe mir noch gedacht, vielleicht gibt es unter uns Fragen. Wir wollen Ihnen nicht zu viel Zeit stehlen. Ich dachte mir, wenn Fragen da sind, welche uns alle interessieren, schreibt sie hier drauf. Und Klaus ist dann so frei, dass er vielleicht die eine oder andere Frage beantworten kann von uns.
Ja, das wäre natürlich ganz besonders gut. Dann rede ich so nicht ins Unbekannte hinein, dann weiß man so, was ihr wollt und braucht.
Also Fragen hier drauf. Wir essen um 12 Uhr und wir fahren weiter nicht um 14:45, sondern um 13:30.
13:30, aha.
13:30.
Gut. Mm-hmm.